Habt ihr auch schon mal gegoogelt, wie lange es dauert, bis eine Leiche kalt wird und wart dann 3 Stunden später bei Bildern von pinken Leichen durch Kohlenmonoxidvergiftung? Ich bin Autorin und mir passiert das regelmäßig. Und damit ich nicht nur meine Freunde mit meinen makaberen Recherchen verstören muss, habe ich diesen Podcast gestartet. Hier geht es nicht um klassische Fallbesprechungen, sondern um all das, was uns True Crime und Serien nie zeigen und einen Haufen Dinge, die du dich nicht getraut hast zu googeln. Wieso gesteht jemand etwas, was er nie getan hat? Wie hat man Menschen überführt, als es noch keine DNA gab? Was passiert, wenn du "Ich bring morgen alle um" in einem Forum schreibst und es ernst genommen wird? Was passiert eigentlich mit dir, wenn du tot bist? Und wie benutzt man Maden, um die Todeszeit zu bestimmen? Willkommen in der absolut fucked up, aber realen Welt der Kriminalistik, Forensik und Psychologie. Ich bin Kira Madu, Autorin, sicher nicht mehr ganz richtig im Kopf und dein Guide durch die dunkelsten Ecken der Realität. Let's deep dive. Stell dir vor, ein Mensch wird ermordet. Keine Überwachungskameras, keine DNA-Analysen, kein Zugriff auf Google, keine automatisierten Datenbanken. Was bleibt, ist ein toter Körper, ein verdächtiger Schatten und Ermittler, die mit Zettel, Stift und sehr viel Bauchgefühl versuchen, Licht ins Dunkeln zu bringen. Willkommen in der Welt vor der modernen Forensik. Wenn wir heute an Ermittlungen denken, sehen wir Labore, Mikroskope, Handschuhe und forensische Hightech-Teams. Aber bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts sah die Realität ganz anders aus. Also werfen wir einen Blick darauf, wie man früher überhaupt ermittelt hat und warum das in vielen Fällen schlichtweg nicht gereicht hat. In den meisten Fällen war das wichtigste Beweismittel eine Aussage. Jemand hat etwas gesehen oder glaubt, etwas gesehen zu haben. Das Problem daran ist, unser Gedächtnis ist kein Videorekorder. Menschen erinnern sich nicht an Fakten, sie rekonstruieren Erinnerungen aus Fetzen, Emotionen und inneren Überzeugungen. Und wenn ein Ermittler dann eine suggestive Frage stellt, wie "War der Mann groß?", dann wird aus "Ich weiß es nicht" ganz schnell "Ja, könnte sein". Zeugenaussagen sind bis heute die häufigste Ursache für Fehlurteile. Früher waren sie trotzdem oft das Einzige, was man überhaupt hatte, um sich darauf zu stützen. Das nächste war Blut. Ab den 1920ern konnte man zumindest sagen, okay, das Blut am Tatort ist Blutgruppe A. Klingt erstmal nützlich, aber Millionen Menschen haben Blutgruppe A. Das heißt, wenn dein Blut nicht passte, war das super. Aber wenn es passte, dann warst du verdächtig. Auch wenn du mit dem Mord überhaupt nichts zu tun hattest. Es war ein Werkzeug zum Ausschließen, aber kein Beweis. Und wer damals Mörder war, musste nur Glück haben, dass jemand mit derselben Blutgruppe vor Ort war und dass es niemand genau prüfte. Dann schauen wir uns noch Fingerabdrücke an. Die Theorie ist einfach. Jeder Mensch hat einen einzigartigen Fingerabdruck. Das wissen wir alle. Die Praxis ist leider nicht so simpel. In den frühen 1900ern gab es keine automatisierten Datenbanken. Ermittler mussten manuell vergleichen, also ein Abdruck auf dem Glas, ein Verdächtiger und ein Mensch, der stundenlang Linien und Bögen verglich. Dazu kamen Teilabdrücke, Abnutzung, schlechte Spurensicherung und all das führte zu Fehlern. Und ganz ehrlich, in einem Mordfall voller Druck und Angst war die Versuchung groß, dass ein ähnlicher Abdruck dann schnell mal doch als Match gewertet wird. Auch das hat Menschen ins Gefängnis gebracht. Und dann haben wir natürlich noch den Jackpot für die Ermittler, die Geständnisse. Wenn jemand gestand, war der Fall sowieso so gut wie abgeschlossen. Ein Geständnis galt als der absolute Beweis. Dabei war und ist es erschreckend leicht, jemanden zu einem falschen Geständnis zu bringen. Schlafentzug, Isolation, psychologischer Druck, Verhöre ohne Anwalt, Menschen, die sich allein und ausgeliefert fühlen. Besonders bei Jugendlichen, bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder psychischen Belastungen kann ein Geständnis eine Überlebensstrategie sein und nicht die Wahrheit. Früher hat man nicht gefragt, warum hat er das gesagt, sondern man hat einfach gesagt, er hat's gesagt, also war er's. Die Wahrheit ist, vor der modernen Forensik bestand Ermittlungsarbeit aus einer Mischung aus Glück, Zufall, sozialem Druck und sehr viel Interpretation und Bauchgefühl. Und das führte leider nicht nur dazu, dass Täter davon kamen, sondern auch Menschen, die unschuldig waren, verurteilt wurden. Menschen, deren einziges Verbrechen war, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein. Oder schlimmer noch, einfach nicht die richtigen Worte zu finden, um sich zu verteidigen. Ich habe euch zu den jeweiligen Dingen ein paar Fälle rausgesucht, um einfach kurz zu zeigen, wovon ich genau rede. Wir gehen allerdings nicht ganz tief ins Detail der Fälle. Ich habe euch aber meine Quellen sowie alle anderen Links verlinkt, damit ihr selber noch nachgucken könnt und tiefer in die Fälle schauen könnt. Schauen wir nun also, was das in der Praxis bedeutet. Also was passieren könnte, wenn man sich allein auf ein Geständnis, eine Zeugenaussage oder eine schnelle Schlussfolgerung verließ. Ich zeige euch mal kurz einen Fall dazu, und zwar George Stinney. Dieser ist 14 Jahre alt, Afroamerikaner und in den Südstaaten der USA. Das Ganze war 1944 und ich glaube, ihr habt genauso wie ich direkt das ungute Gefühl dabei und das ist auch begründet. Was passierte, war, dass zwei weiße Mädchen verschwunden und ermordet aufgefunden werden. George war zur falschen Zeit am falschen Ort. Angeblich war er der Letzte, der sie gesehen hat. Und das genügte. Er wurde verhaftet, alleine verhört, ohne Anwalt und ohne Eltern und ohne Pausen. Und irgendwann gestand er, oder zumindest wurde behauptet, er habe gestanden. Es gab kein Transkript und keine Aufzeichnung oder Videoüberwachung oder irgendwas und kein Beweis. Aber das Geständnis eines verängstigten Jungen. Das Gericht brauchte keine 2 Stunden, um ihn schuldig zu sprechen. Der ganze Prozess, von Verhaftung bis Hinrichtung, dauerte 83 Tage. George Stinney wurde auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. In vielen Darstellungen hieß es, man habe Bücher oder ein anderes Hilfsmittel unter ihn legen müssen, weil er zu klein für den Stuhl war. Dieses Detail wird oft erzählt, ist historisch aber nicht überall gleich belegt. Ich wollte es aber trotzdem mal kurz erwähnen, auch falls es in den Kommentaren auftaucht. 70 Jahre später, im Jahr 2014, wurde das Urteil aufgehoben. Es war kein echtes Verfahren, kein fairer Prozess, offensichtlich. Keine Beweise, nur Rassismus, Angst und ein System, das sich schnell ein Urteil bildete und danach nicht mehr hinsah. Solche Fälle sind leider keine Einzelfälle. Sie zeigen, wie brutal ungenau Kriminalistik sein konnte, als es noch keine forensischen Standards gab. Und wie gefährlich es ist, wenn man auf schnelle Antworten statt auf echte Beweise setzte. Gehen wir als nächstes zu dem Thema Zeugenaussagen. Stell dir vor, du sitzt in einem kleinen Verhörraum. Du bist Zeuge. Keiner hält dich für verdächtig. Noch nicht. Der Ermittler schaut dich freundlich an und sagt, wir brauchen deine Hilfe. Du warst da, du hast was gesehen und das ist sehr wichtig. Denn vor ein paar Stunden ist Folgendes passiert. Du stehst an einer Straßenecke. Es ist 20.15 Uhr. Es dämmert und gewittert ziemlich stark. Du willst einfach nur nach Hause nach der Arbeit. Auf der anderen Seite siehst du 2 Menschen. Einer von beiden schreit herum. Irgendwer rennt weg. Du siehst einen Schatten, eine Bewegung, etwas fällt. Du hörst ein Geräusch, dumpf wie ein Schlag oder ein Aufprall. Dann Stille. Und 2 Minuten später hörst du die Sirene. Was für eine Jacke hatte der Mann an? War er groß? Hatte er dunkle Haare? Oder eine Mütze? Hast du gesehen, ob er etwas in der Hand hatte? Hat er die Frau geschlagen oder wollte er ihr helfen? Denk kurz drüber nach. Und jetzt stell dir vor, du wirst dieselben Fragen 2 Tage später noch einmal gestellt. Und dann 4 Wochen später. Und dann im Gerichtssaal, unter Druck, mit allen Augen auf dir. Wie sicher bist du dir noch? Studien zeigen, dass unsere Erinnerung nicht wie ein Video funktioniert. Sie sind rekonstruktiv. Das heißt, unser Gehirn füllt Lücken mit dem, was wahrscheinlich ist. Und das Verrückteste, wenn uns jemand eine falsche Info gibt, passen wir unsere Erinnerung unbewusst an. Wenn also zum Beispiel der Ermittler dir sagt, War der Mann, den du gesehen hast, etwa 1,85? Dann wirst du vielleicht nicken, auch wenn du dir gar nicht so sicher bist. Und beim nächsten Mal wirst du vielleicht selber sagen, dass er etwa 1,85 war. Und irgendwann glaubst du es wirklich. Ich habe euch dazu mal kurz zwei Studien rausgesucht, die super interessant sind. Eine der berühmtesten Studien dazu ist die von Elizabeth Loftus und John Palmer aus dem Jahr 1974. Die Versuchspersonen sahen kurze Filme von Autounfällen. Danach wurden sie gefragt, wie schnell die Autos ungefähr gefahren waren, also einschätzen. Aber die Frage wurde nicht immer gleich gestellt. Manche wurden gefragt, wie schnell waren die Autos, als sie zusammenstießen. Andere wurden gefragt, wie schnell waren die Autos, als sie ineinander krachten. Im Englischen war es hit oder smashed. Und das klingt erstmal nach einer Kleinigkeit. Es ist ein einziges Wort, was einen Unterschied macht. Aber dieses eine Wort hat verändert, woran sich Menschen später erinnerten. Diejenigen, die das stärkere Wort gehört hatten, schätzten die Geschwindigkeit höher ein. Und später erinnerten sich manche sogar an zerbrochenes Glas, das herumflog, obwohl es gar kein zerbrochenes Glas gab. Das ist so ein Moment, wo man kurz denkt, okay, super, also kann ich nicht mal meinem eigenen Gehirn glauben. Aber genau darum geht es. Eine Frage verändert nicht nur, wie du antwortest. Sie kann verändern, was du glaubst, gesehen zu haben. Und jetzt stell dir das mal nicht bei einem Autounfall wie im Experiment vor, sondern bei einem Mord. Bei Angst, Dunkelheit, bei Druck, bei dem Gefühl, dass du vielleicht auch angegriffen wirst, wenn jemand auf offener Straße schießt zum Beispiel. Bei einem Ermittler, der selbst schon eine Theorie im Kopf hat. Die zweite Studie, die ich super interessant dazu finde, weil sie nicht nur um Ergänzung von Erinnerung geht, ist die Lost in the Mall Studie. Die finde ich besonders erschreckend, weil sie klar natürlich auch zeigt, wie manipulierbar Menschen sind, aber auch wie bereitwillig unser Gehirn Lügen glaubt. Einmal kurz zum Setting. Die Studie ist wieder von Elizabeth Loftus. Sie ist eine Pionierin in der Gehirnpsychologie. Ihre Idee war, dass sie herausfinden wollte, ob man einem Menschen eine komplett erfundene Erinnerung einpflanzen kann. Eine harmlose, eine alltägliche, aber was niemals wirklich passiert ist. Also bat sie Verwandte ihrer Versuchspersonen, drei echte Kindheitserinnerungen zu liefern und eine erfundene. Du bist als Kind einmal in einem Einkaufszentrum verloren gegangen. Diese vier Geschichten wurden den Teilnehmern präsentiert mit der Bitte, erzähl doch mal, was du noch weißt. Die Reaktionen waren fast unheimlich. Einige erinnerten sich nicht nur daran, verloren gegangen zu sein. Sie begannen, Details zu ergänzen. So Sachen wie, da war ein alter Mann mit einer blauen Jacke, der mir geholfen hat. Oder ich hatte so Angst, meine Mama nie wiederzusehen. Oder ich habe geweint, glaube ich. Aber es war so voll dort. Diese Erinnerungen waren komplett konstruiert. Sie stammen nicht aus der Vergangenheit, sondern aus dem Jetzt, aus inneren Bildern, aus der Macht der Vorstellung. Aber die Versuchspersonen hielten sie für echt. Sie fühlten sich echt an, vor allem, da sie von einer Vertrauensperson kamen. Und das reicht, damit das Gehirn glaubt, ja, das ist passiert. Aber wieso funktioniert das überhaupt? Weil unser Gehirn bzw. unser Gedächtnis nicht sauber unterscheidet zwischen Erinnerung und Imagination. Was wichtig ist, ist, dass der emotionale Gehalt stimmt. Wenn eine Geschichte in dein Selbstbild passt, wenn es sich vertraut anfühlt, dann kann das Gehirn sie aufnehmen wie eine echte Erinnerung. Und je öfter du sie erzählst, desto stärker wird sie. Ein weiteres Fallbeispiel dazu ist Jennifer Thompson und Ronald Cotton. Das Ganze war 1984. Jennifer Thompson, eine junge Studentin in North Carolina, wird in ihrer Wohnung überfallen und vergewaltigt. Während des Angriffs fixiert sie das Gesicht ihres Täters. Erstmal schon wahnsinnigen Respekt dafür. Sie war sich sicher, wenn ich überlebe, werde ich ihn erkennen. Und das tat sie auch. Naja, zumindest glaubte sie das. Bei der Gegenüberstellung zeigte sie auf Ronald Cotton, ein junger Afroamerikaner mit ähnlichem Aussehen wie der tatsächliche Täter. Es gab keine DNA-Analyse damals. Kein eindeutiges Indiz. Nur ihre Aussage. Aber sie hat den Täter ja direkt ins Gesicht geguckt. Ronald wurde verurteilt. Zweimal. Erst für die Vergewaltigung, dann für einen zweiten Angriff. Er saß 11 Jahre im Gefängnis für etwas, was er nicht getan hatte. 1995 kam der Durchbruch. DNA-Tests belegten eindeutig seine Unschuld. Der wahre Täter war ein anderer Mann, derselbe, den Ronald schon selbst früh benannt hatte. Jennifer war geschockt, logischerweise. Sie war sich 100% sicher gewesen. Und doch hat sie sich geirrt. Und das Schlimmste daran ist, der Fehler war einfach menschlich. Es war kein Rassismus oder böse Absicht, böse Wille oder sowas, sondern ein Gehirn, das versucht, Ordnung in das Chaos zu bringen. Später suchte sie Ronald auf, was ich unfassbar toll von ihr finde und wahnsinnig mutig. Sie entschuldigte sich bei ihm und er vergab ihr. Heute treten sie gemeinsam auf, um über Justizirrtümer und die Zerbrechlichkeit von Erinnerungen aufzuklären. Sie haben auch ein gemeinsames Buch geschrieben, das Picking Cotton heißt, das ich euch unten in den Shownotes verlinkt habe. Es ist eine Geschichte über Schuld und über auch die Heilung von dem Ganzen und natürlich auch über die Frage, wie kann etwas so falsch sein, wenn es sich so richtig anfühlt. Was bedeutet das aber nun in unserem echten Leben? Naja, genau das passiert nun mal in Verhören. Ein Ermittler, der sagt, sind Sie sicher, dass Sie keinen Streit gesehen haben? Oder wissen Sie noch, ob der Täter ein Messer in der Hand hatte? Pflanzt damit Samen, die sich mit der Zeit zu falschen Erinnerungen entwickeln können. Und im schlimmsten Fall wird jemand verurteilt aufgrund von etwas, was nie passiert ist. Ich meine, du erinnerst dich doch auch noch an die dunkle Jacke von dem Mann, der wegrannte, oder? Als Fazit lässt sich für uns feststellen, Zeugenaussagen sind kein Beweis. Sie sind Wahrnehmungen unter Stress, die sich mit Wiederholung verändern können. Was nicht bedeutet, dass wir Zeugen nicht glauben sollten. Aber wir sollten nicht sie immer als 100% absolute Wahrheit wahrnehmen, ohne andere Beweise. Aber kommen wir doch mal zu Beweisen, die viel handfester sind. Blut. Ich meine, heute verlassen wir uns auf DNA-Analyse. Wir sind es gewohnt, dass es die gibt. Es ist präzise und es gibt eindeutige Profile und niemand kann sagen, dass das falsch ist. Aber das war nicht immer so. Noch in den 1970ern und 80ern galt etwas als bahnbrechend, was aus heutiger Sicht fast lächerlich ungenau erscheint. Die Blutgruppenanalyse. Wie funktioniert das? Also, Blut wird am Tatort gefunden. Man analysiert nach dem AB0-System. Das kennt ihr bestimmt. Also A, B, AB oder 0. Dazu kommen später weitere Merkmale wie der Rhesusfaktor, also positiv und negativ. Man kommt dann insgesamt auf 8 verschiedene Blutgruppen. Hatte der Täter dieselbe Blutgruppe wie das Blut am Tatort, dann war es ein Treffer. Hatte er eine andere, dann war es ein Ausschlusskriterium und manchmal die einzige Chance auf Freispruch. Das Problem dabei ist nämlich, Millionen Menschen haben dieselbe Blutgruppe. In manchen Regionen sind über 30% der Bevölkerung Blutgruppe A positiv. Wenn du also A positiv bist und das Blut am Tatort auch, dann sagt das nur eins, du könntest es gewesen sein, aber es sagt nicht, dass du es warst. Ein sehr gutes Fallbeispiel dafür ist Richard Buckland und Colin Pitchfork. Das Ganze war in England, in Leicestershire. Entschuldigung, wenn ich das jetzt falsch ausspreche. Im Jahr 1983. Zwei Mädchen, 15 Jahre alt, Linda Mann und Dawn Ashworth, werden vergewaltigt und ermordet im Abstand von 3 Jahren. Die Polizei war überzeugt, das war der gleiche Täter. Und sie hatten auch bald einen Verdächtigen, Richard Buckland. Buckland war 17, lernbehindert, emotional labil. Er lebte in der Nähe, kannte das Gelände und hatte ein paar sehr naja, verdächtige Aussagen. Als er von der Polizei befragt wurde, brach er irgendwann ein. Er gestand. Zumindest teilweise. Er gab Details an, die man als Täterwissen einstufte, aber die meisten dieser Informationen waren schon durch Gerüchte im Ort verbreitet. Seine Blutgruppe stimmte mit derjenigen überein, die man an den Leichen gefunden hatte. Für damalige Verhältnisse war das ein starker Beweis. Zeugenberichte, Geständnis, Blutgruppe, was wollte man mehr? Die Polizei bereitete die Anklage vor. Buckland drohte lebenslange Haft. Und dann kam die Wissenschaft. Alec Jeffreys, ein Molekularbiologe an der University of Leicester, bitte hilft mir, diese englischen Städte auszusprechen. Er hatte auf jeden Fall gerade ein neues Verfahren entwickelt, und zwar das DNA-Fingerprinting. Eine Methode, um die genetische Signatur eines Menschen aus biologischem Material zu extrahieren. Die Polizei war skeptisch, aber sie gaben Bucklands DNA frei. Und das Ergebnis war schockierend für die Polizisten, er war unschuldig. Die DNA am Tatort war definitiv nicht seine. Jetzt war allerdings das Problem, die Polizei stand mit leeren Händen da. Und da kam man auf die Idee, man könnte doch einfach alle Männer in der Umgebung testen lassen. Also begann eine riesige DNA-Testaktion. Freiwillig und anonym. Etwa 5000 Männer gaben ihre Proben ab. Und trotzdem nichts. Keiner passte. Die Sache war die, ein gewisser Colin Pitchfork, verheiratet, Vater, Schokoladenfabrikmitarbeiter, hatte einen Kollegen in seinem Namen zur DNA-Abgabe gehen lassen. Der Freund tat es aus Angst oder aus Freundschaft, aus Dummheit oder alles zusammen. Doch der Betrug flog Gott sei Dank auf und als Pitchfork dann seine echte DNA abgab, gab es ein Match. Er gestand beide Morde. Im Prozess sagte er, er habe nicht aufhören können, der Drang sei stärker gewesen als er. Und er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Buckland wurde freigelassen. Keine Entschuldigung, kein öffentliches Schuldeingeständnis der Polizei. Keine Entschädigung, soweit ich recherchieren konnte. Nur ein Etikett, das nie ganz verschwindet. War das nicht der Junge, der damals... Der Fall war deswegen so wichtig, weil er der erste Kriminalfall weltweit war, bei dem DNA nicht nur einen Unschuldigen rettete, sondern auch einen Täter überführte. Es war der Moment, an dem der Glaube an klassische Beweise wie Blutgruppen, Geständnisse und Zeugenaussagen erschüttert wurde. Ab da begann die moderne Forensik und die Ära, in der Wissenschaft mehr wusste als Instinkt. Und genau deshalb ist der Fall Pitchfork einer der Grundpfeiler für das, was wir heute als echte Beweise verstehen. Aber eben auch eine Warnung, dass ein Geständnis und eine Blutgruppe nicht zwangsläufig die gesamte Wahrheit sind. Aber sprechen wir jetzt mal über das Thema DNA. Und ich weiß, ich mache euch gerade alles kaputt, woran ihr jemals geglaubt habt. Aber ich werde nicht sagen, dass DNA nicht funktioniert. Ich möchte nur ein bisschen differenzieren. Seit dem Fall Pitchfork gilt DNA als der heilige Gral der Forensik. Wenn das passt, ist der Fall gelöst, richtig? Naja, nicht ganz. Denn die Frage ist nicht, ob die DNA stimmt. Das wissen wir. Die Frage ist dann immer, wie ist sie dahin gekommen? Wann ist sie dahin gekommen und durch wen? DNA kann heute aus mikroskopischen Spuren isoliert werden. Ein Hautschüppchen auf einem Ärmel, ein Atemhauch auf dem Telefon. Ein Haarfragment auf dem Teppich. Das klingt beeindruckend und das ist es, absolut. Aber das macht die Sache halt auch gefährlich. Denn DNA ist leicht übertragbar. Du brauchst nur jemanden eine Zigarette von dir gegeben haben und plötzlich bist du am Tatort gewesen. In den letzten Jahren gab es mehrere Fälle, in denen DNA zwar eindeutig identifiziert wurde, aber nicht erklären konnte, warum sie dort war. 2009 in Deutschland gab es zum Beispiel das Phantom von Heilbronn. Eine unbekannte weibliche DNA tauchte an 40 Tatorten in ganz Europa auf, von Einbruch bis zum Mord. Die Ermittler dachten natürlich sofort Serienkillerin. Die Wahrheit war, dass die Wattestäbchen zur Spurensicherung verunreinigt waren, und zwar direkt von der Fabrik aus. Aber ein erschütternder Fall ist der von Lucas Anderson. Das Ganze war in den USA, in Kalifornien, und zwar 2012, also noch gar nicht so lange her. Das Opfer, Ravesh Kumra, ein reicher Unternehmer, wurde brutal in seiner Villa ermordet. Als die Polizei den Tatort untersuchte, entdeckten sie eine DNA-Spur an der Leiche unter dem Fingernagel des Opfers, Lucas Anderson. Anderson ist Afroamerikaner, wohnungslos und hat eine Vorstrafe. Für die Polizei passt das natürlich. Ein scheinbar gescheiterter Mann, gewalttätig, kriminell und ein reiches Opfer in seiner eigenen Villa ermordet. Und dann hat man die DNA am Tatort. Anderson wird verhaftet und es droht die Todesstrafe. Die Medien stürzen sich natürlich auf den Fall, weil DNA eindeutig, der Täter wurde überführt. Der Fall ist abgeschlossen. Nur Lucas Anderson war nie dort. Zum Tatzeitpunkt lag er bewusstlos im Krankenhaus, weil er zu viel Alkohol konsumiert hatte. Es gab Überwachungsbilder, polizeiliche Berichte, Pflegepersonal, das ihn sah. Aber niemand glaubte ihm, weil DNA ja nicht lügt. Die Wahrheit ist so bizarr. Andersons DNA war vermutlich nicht durch ihn selbst an den Tatort gekommen, sondern durch sekundären Transfer. Rettungspersonal hatte Anderson zwar zuvor behandelt und war später auch am Tatort von Ravesh Kumra im Einsatz. Wie genau die DNA übertragen wurde, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit sagen, und deswegen will ich jetzt auch keine Theorien hier aufstellen und sie als Fakten präsentieren. Möglich wären Ausrüstung, Kleidung, Handschuhe, die vielleicht nicht gewechselt wurden, oder andere Kontaktflächen. Wie gesagt, DNA ist sehr empfindlich und lässt sich extrem leicht übertragen. Der entscheidende Punkt bleibt, dass Andersons DNA am Tatort landete, in dem, wo er nie war. Er hat dieses Haus nicht betreten und konnte nicht mal es gewesen sein. Daraus lernen wir, dass DNA unglaublich empfindlich ist. Sie reißt, sie haftet, sie überlebt. Und wenn sie falsch interpretiert wird, dann kann sie ein Leben zerstören. Lucas Anderson hätte fast sein Leben verloren. Ich meine, ihm drohte die Todesstrafe. Das ist nicht, dass er dann irgendwann mal wieder in Revision gehen kann. Und das Ganze wegen einer einfachen Spur, die echt war, aber völlig falsch verstanden wurde. Und zum Glück revidiert wurde. Und darum müssen wir jetzt mal kurz über das Thema Beweiskette reden. Es ist so unterpräsentiert in den Medien, dass es mir wichtig ist, das mal ganz kurz zu erklären und auch warum es überhaupt so wichtig ist. Eine DNA-Probe ist nur so stark wie ihre Beweiskette. Und zwar sowohl, um sicherzugehen, dass man niemanden hat, der unschuldig ist, aber auch, um sicherzugehen, dass Täter wirklich weggesperrt werden. Die Beweiskette bedeutet, wer hat die Probe genommen? Wo wurde sie gelagert? Wer hatte Zugriff? Wie wurde sie transportiert? Ein einzelner Fehler, ein unprotokollierter Zugriff, eine offene Verpackung, ein verschwitzter Handschuh und plötzlich ist eine echte Spur nicht mehr gerichtstauglich. Die Beweiskette ist etwas, wo sich Anwälte extrem gerne drauf stürzen. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass dort sauber und korrekt gearbeitet wird. DNA ohne Kontext ist wertlos. Wenn an einem Messer deine DNA ist, warst du dann der Mörder? Oder hast du es Tage vorher angefasst? Oder wurde es dir in die Hand gedrückt? Wenn man Hautzellen an einem BH findet, warst du dann mit der Frau im Bett? Oder ist sie deine Mitbewohnerin und ihr habt denselben Wäschekorb? Oder sie ist erst vielleicht aus Versehen in deiner Wäsche gelandet oder noch in der Waschmaschine gelandet und du hast ihn hier kurz in ihr Zimmer gebracht? Vor Gericht hat DNA oft ein magisches Gewicht. Es heißt, wir haben ihre DNA am Tatort. Und der Laie denkt, okay, der war's, Fall abgeschlossen. Aber das ist zu kurz gedacht. Denn DNA kann unsichtbar reisen, sie bleibt lange erhalten und sie kann nichts, sagt nichts über Absicht oder Ablauf. Das heißt, DNA ist immer ein Puzzleteil, aber kein vollständiges Bild. Die Wahrheit ist, dass DNA verlässlich ist. In dem, was sie sagt. Aber nicht immer in dem, was sie bedeutet. Und deswegen ist es so wichtig, das Gesamtbild sich anzugucken. Kommen wir nun zum nächsten Punkt in der ganzen Beweisführung, und zwar den Fingerabdrücken. Wenn wir klassische Kriminalistik haben, und dann ist das Erste, woran wir denken, natürlich immer Fingerabdrücke. Die Spiralen, Bögen, Schleifen, einzigartig, unverwechselbar. Wir wissen alle, jeder Mensch hat nur einen Fingerabdruck und der unterscheidet sich von allen anderen auf der Welt. Also der ultimative Beweis, oder? Naja, nicht ganz. Auch hier gilt, Fingerabdrücke sind Beweise, aber sie sagen nichts über Zeit, Handlung, Absicht und so weiter. Aber mal kurz zu den Fingerabdrücken generell. Wie funktioniert das? Jeder Mensch hat ein individuelles Muster auf seinen Fingerkuppen. Das wissen wir alle. Wenn du etwas berührst, hinterlässt du Hautfett, Schweiß, Proteine und das ergibt ein Abdruckmuster. Bei Tatorten werden diese Abdrücke durch spezielles Pulver, Lichtquellen oder Chemikalien sichtbar gemacht. Danach werden sie mit bestehenden Datenbanken abgeglichen, zum Beispiel der AFIS, der Automated Fingerprint Identification System. So, also das automatisierte Fingerabdruck-Identifikationssystem. In der Realität sind Fingerabdrücke oft unvollständig, verschmiert oder beschädigt. Es ist nicht wie im Film, wo praktischerweise genau schön das Glas da steht, das der Täter zwischendurch mal kurz benutzt hat, um ein Glas Wasser zu trinken. Das bedeutet, dass Ermittler oft interpretieren müssen. Sie vergleichen Teile, Muster, Verläufe, manchmal auf Basis von nur wenigen Merkmalsspuren. Mal davon abgesehen, wir haben nicht nur Teilabdrücke oft, sondern manchmal auch verwischt und so weiter. Man muss wirklich überlegen, die Polizisten arbeiten dort sehr häufig mit winzigen Puzzleteilen. Und das Problem daran ist, dass wenn Menschen das Ganze machen müssen, Menschen machen halt Fehler. Und sie sehen dann vielleicht auch einfach das, was sie sehen wollen. Ein gutes Fallbeispiel dazu ist Brandon Mayfield. Das Ganze war 2004 in Madrid. Dort gab es einen Bombenanschlag auf einen Zug, der 191 Menschen tötete. Die spanische Polizei findet einen Fingerabdruck auf einer Tasche mit Sprengstoffmaterial. Sie schicken ihn an das FBI und die sagen, wir haben ihn. Brandon Mayfield, US-Amerikaner, Anwalt, Muslim, konvertiert. Er gerät sofort ins Visier. Das FBI erklärt Match. Mayfield wird verhaftet. Etwa zwei Wochen sitzt er in Haft insgesamt. Die Medien rasten aus, weil natürlich muslimischer Terrorist, Bombenanschlag. Seine Familie wird sogar überwacht. Das Problem ist nur, dass dann die spanische Polizei widerspricht. Sie sagt, das ist nicht Mayfield, der Abdruck gehört jemand anderem, ein Algerier. Es stellt sich heraus, der Abgleich des Fingerabdrucks war ein Fehler. Der Abdruck war ähnlich, aber nicht identisch. Und das FBI hatte sich verrannt, weil Mayfield ins Profil passte. Fingerabdrücke sind kein absoluter Beweis und schon gar nicht, wenn sie nicht vollständig oder verschmiert oder verzerrt sind. Und wie bei jeder Spur ist der Kontext entscheidend. Wann wurde der Abdruck hinterlassen? Warum war die Person dort? Und gibt es andere Beweise, andere Hinweise oder ist es alles, was man hat? Ein weiteres Problem dabei sind geteilte Räume, wie ich gerade schon angesprochen hatte mit dem Wäschekorb und der Mitbewohnerin. Wenn du einen Fingerabdruck auf einem Glas hast, dann heißt es nicht, dass du den Mord begangen hast, sondern vielleicht warst du auf Besuch, vielleicht war es ein gemeinsamer Arbeitsraum, vielleicht liegt das Glas schon seit Wochen dort. Ein Abdruck sagt nur, du warst irgendwann da und hast das angefasst. Beziehungsweise sagt es nicht mal, du warst da, sondern es sagt einfach nur, das hast du angefasst. Es sagt nicht, was du getan hast, es sagt nicht, warum du dort warst, es sagt nicht, ob du überhaupt etwas mit dem Verbrechen zu tun hast. Fingerabdrücke sind stark, aber eben nicht unangreifbar. Und wie bei jeder forensischen Methode gilt, wenn was du findest, ist immer nur das, was du verstehst. Der Fall von Mayfield zeigt ziemlich gut, was der Confirmation Bias ist, was ihr vielleicht schon mal gehört habt. Der Mensch sucht keine Wahrheit. Der Mensch sucht immer Bestätigung. Wir sind soziale Wesen und das ist normal und wir wollen uns gerne gut fühlen und bestätigt fühlen. Und das gilt eben auch für Ermittler unter Druck, vielleicht sogar besonders, gerade wenn mediales Interesse da ist. Ein Mord, ein Opfer, ein Verdächtiger und das Bedürfnis von Kontrolle, nach Klarheit, nach einem Ergebnis. Man möchte helfen. Und so ist dann schnell mal eine Theorie im Kopf festgesetzt und alles, was dazu passt, wird überbewertet und alles, was dagegen spricht, wird ignoriert oder umgedeutet. Aber kurz, falls ihr das Wort noch nie gehört habt, was ist der Confirmation Bias überhaupt? Das bedeutet, wir nehmen Informationen selektiv wahr. Das machen wir unbewusst, das ist keine böse Absicht. Und zwar nehmen wir sie so wahr, dass sie unseren bestehenden Überzeugungen entspricht. Wir fühlen uns gerne bestätigt in dem, was wir empfinden und was wir denken. Wir geben Hinweisen, die uns Recht geben, mehr Gewicht. Und solche, die uns widersprechen, blenden wir gerne aus, bewusst oder unbewusst. Das ist kein böser Wille, das ist Kognition unter Stress und schlichtweg menschlich. Aber es ist halt auch gefährlich, gerade bei Ermittlungen. Denn wenn ein Ermittler denkt, er war's, dann sucht er nicht mehr nach Wahrheit, sondern nach Beweisen für diese Wahrheit. Und wenn es diese Beweise nicht gibt, dann macht man sie schnell auch mal passend oder interpretiert sie so, dass sie passen. Ein sehr tragisches Beispiel dafür ist Cameron Todd Willingham. Das Ganze war 1991 in Texas, USA, im Dezember 1991, um genau zu sein. Ein kleines Haus steht in Flammen, drei kleine Kinder sterben. Der Vater, Cameron Todd Willingham, überlebt. Mit Verbrennung, geschockt, verwirrt, aber am Leben. Und am nächsten Tag schon beginnt der Verdacht. Warum hat er nicht versucht, die Kinder zu retten? Warum hat er draußen auf das Auto geachtet, nicht auf das Feuer? Warum hat er kaum geweint? Und dann kommen die Brandgutachter und sie sehen verfärbte Böden, V-förmige Brandmuster an der Wand, Risse im Glas und für sie ist klar, das muss ein Brandbeschleuniger gewesen sein und Brandstiftung. Sie erklären, so brennt kein normales Feuer und er hat Benzin benutzt. Willingham streitet alles ab. Er sagt, er habe geschlafen, er wüsste nicht, was passiert ist. Die Jury glaubt den Gutachtern. Logischerweise. Und 2004 wird Willingham tatsächlich hingerichtet. Er geht mit dem letzten Satz, ich bin unschuldig. Kurz danach veröffentlichen unabhängige Brandexperten Gutachten. Die Beweise waren falsch interpretiert. Die Muster konnten auch von gewöhnlichen, unbeabsichtigten Bränden entstehen. Die damaligen Schlüsse auf Brandbeschleuniger und Brandstiftung waren nach späterer Einschätzung nicht haltbar. Alles, was gegen ihn sprach, waren veraltete Gutachtermeinungen, Vorurteile über sein Verhalten und Confirmation Bias. Cameron Todd Willingham starb für eine Geschichte, die nie bewiesen wurde, aber genug oft wiederholt wurde. Ein weiteres Beispiel, an das ich mich persönlich auch noch sehr gut erinnere, das wer jünger ist als ich, vielleicht nicht mehr, aber die in meinem Alter werden das bestimmt auch mitbekommen haben, war Amanda Knox. Ich gehe mal kurz in Kürze durch den Fall für die, die das nicht mitbekommen haben und für die, die es damals mitbekommen haben, mal wie das Ganze eigentlich ausging, weil das war mir tatsächlich auch neu. Das Ganze war in Perugia, das ist in Italien, 2007. Die britische Studentin Meredith Kircher wurde in ihrer Wohnung brutal ermordet. Ihre amerikanische Mitbewohnerin Amanda Knox wird schnell zur Verdächtigen. Warum? Weil sie ihren Freund geküsst hatte, während die Polizei ermittelte. Weil sie bei der Pressekonferenz nicht geweint hat und weil sie nicht richtig getrauert hat. Ich habe noch sehr gut vor Augen, was genau damit gemeint war, wie sie sich verhalten hat. Sie stand tatsächlich draußen mit ihrem Freund und er hatte sie im Arm und die beiden haben sich quasi aneinander geschmust und getröstet und sich geküsst. Also das ist alles, was damit gemeint war. Die Sachen sind online, ihr könnt sie selber mal nachgucken und eure eigene Meinung bilden. Die Medien geben ihr den Namen Foxy Noxy oder beschreiben sie als sexbesessene Mörderin. Im deutschsprachigen Raum wurde sie sehr häufig auch der Engel mit den Eisaugen genannt. Es entstand ein Narrativ. Amanda war gefährlich, kalt, undurchsichtig. Der Staatsanwalt hatte eine Theorie. Sexspielchen, Streit, Mord. Die Medien haben sich natürlich drauf gestürzt. Beweise waren eher fragwürdig. Es gab kein klares Motiv, kein physischer Beweis, der Amanda Zweifelsfall am Tatort platzierte. Und die DNA-Spuren wurden später als verunreinigt oder zu schwach eingestuft. Aber das Bild war trotzdem geformt. Alles, was Amanda tat, wurde neu gedeutet, um in diese Theorie zu passen. Ihre Schüchternheit wurde zu Kälte, ihre Naivität zu Manipulation. Sie wurde verhaftet, verurteilt und saß in Haft für Jahre. Nach mehreren Revisionsprozessen wurde sie 2015 endgültig freigesprochen. Was natürlich nicht ansatzweise so viel mediales Aufruhr und Interesse hatte, wie damals der Fall. Für mich war das tatsächlich auch neu. Rudy Guede, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, blieb am Ende der einzige rechtskräftig Verurteilte wegen Mordes an Meredith Kercher. Amanda Knox und Raffaele Solicito, ihr Freund, wurden vom Mordvorwurf freigesprochen. Aber ihr Ruf ist komplett zerstört. Ihr Leben wird nie wieder sein wie vorher. Und das nur, weil eine Idee geboren wurde und alle begannen nur noch zu sehen, was diese Idee bestätigte. Ein weiterer sehr tragischer Fall zu diesem Thema ist die West Memphis Three. Der ist schon ein bisschen älter, von 1993, aber der hat mich extrem geschockt. Das Ganze war in West Memphis, in Arkansas, in den USA. 3 8-jährige Jungen werden brutal ermordet aufgefunden. Die Stadt ist logischerweise geschockt und sucht sofort nach einem Motiv. Bald geraten 3 Teenager ins Visier. Damien Eccles, Jason Baldwin und Jesse Miskelly. Ihr Verbrechen? Sie hörten Heavy Metal. Sie interessierten sich für das Okkulte und Damien vor allen Dingen mochte Wicca, also moderne Hexenkunst, und las Bücher über Magie. Und das reichte tatsächlich. Miss Kelly mit einem IQ von etwa 72 wurde stundenlang verhört, ohne Anwalt und ohne Pause. Am Ende gestand er, obwohl seine Aussagen voller Widersprüche waren. Und er beschrieb sogar Dinge, die nicht mit der Tat übereinstimmten. Es gab zusätzlich keinen belastbaren physischen Beweis, dass die 3 eindeutig mit der Tat verband. Nur dieses Teufels- und Satan-Bild. Und das wurde von Ermittlern und der ganzen Öffentlichkeit immer weiter gepusht. 1994 wurden alle 3 verurteilt. Eccles erhielt sogar die Todesstrafe. Erst Jahre später, durch DNA-Untersuchungen und öffentliche Kampagnen, kam Bewegung in den Fall. 2011, nach 18 Jahren, wurden sie freigelassen. Unter der Bedingung, einen sogenannten Alford Plea zu unterschreiben. Sie bleiben rechtlich schuldig, obwohl sie ihre Unschuld beteuern. Und ich weiß, an dieser Stelle denkt ihr wahrscheinlich genau wie ich: Moment, wenn neue DNA-Untersuchungen Zweifel aufwerfen, wenn der Fall wackelt, wenn sie ihre Unschuld beteuern, warum unterschreiben sie dann ein Schuldbekenntnis? Und was zur Hölle ist überhaupt ein Alford Plea? Also, ein Alford Plea ist im amerikanischen Recht einer dieser Sachen, bei denen man kurz merkt, dass Jura manchmal klingt, als hätte man absichtlich versucht, Realität in moralische Grauzonen zu pressen. Es ist heftig. Bei einem Alford Plea sagst du im Grunde: Ich behaupte weiterhin, dass ich unschuldig bin, aber ich akzeptiere, dass die Staatsanwaltschaft genug Material hätte, um mich möglicherweise erneut verurteilen zu lassen. Deshalb nehme ich den Deal an. Also juristisch bist du schuldig, aber persönlich sagst du: Ich war es nicht. Und ja, das ist genauso absurd und schmerzhaft, wie es klingt. Bei den West Memphis Three bedeutet das, sie kamen frei, sofort, nach 18 Jahren. Damien Eccles kam aus dem Todeskrakt. Jason Baldwin und Jesse Miskelly kamen ebenfalls frei, aber nicht als vollständig rehabilitierte Männer. Nicht mit einem Freispruch, nicht mit einem offiziellen "Wir haben uns geirrt", sondern mit einem Deal. Freiheit gegen eine juristische Schuld. Aber warum nimmt man sowas überhaupt an? Naja, weil die Alternative halt bedeutet hätte, weiterzukämpfen, eventuell noch viele Jahre, vielleicht mit einem neuen Prozess, vielleicht mit dem Risiko, wieder verurteilt zu werden. Und für Damien Eccles hieß das Risiko nicht einfach nur längerer Gefängnisaufenthalt, er saß im Todestrakt. Das heißt, dieser Deal war nicht, wir sind zufrieden damit, dieser Deal war, wir wollen leben und raus. Wir können nicht noch einmal darauf vertrauen, dass dieses System uns rettet, das uns vorher betrogen hat. Und für den Staat hatte der Deal natürlich auch Vorteile, was ich das Widerlichste daran finde. Denn wenn die drei ein Alford Plea unterschreiben, dann muss der Staat nicht offiziell sagen, wir haben drei Teenager aufgrund eines wackeligen Falls und Satanic Panic, widersprüchliche Aussagen und fragwürdiger Beweise verurteilt. Er muss nicht vollständig zurückrudern. Er muss keine Exoneration aussprechen und er muss sich nicht auf dieselbe Weise mit der Frage auseinandersetzen, was passiert, wenn ein Staat einem Menschen 18 Jahre nimmt und einem ja von fast das Leben. Das ist das Bittere daran. Der Alford Plea gab ihnen Freiheit, aber keine vollständige Gerechtigkeit. Sie konnten rausgehen, aber sie gingen nicht raus als Männer, denen das System offiziell gesagt hat, ihr wart unschuldig, sondern als Männer, die ihre Unschuld weiterhin beteuerten, während auf dem Papier immer noch Schuld stand. Und genau deshalb ist dieser Fall so ein perfektes Beispiel für das Thema dieser Folge, weil Wahrheit und juristische Realität nicht immer dasselbe sind. Manchmal ist die Wahrheit, wir wissen nicht genug, um diese Verurteilung moralisch zu halten. Aber die juristische Realität ist, hier ist ein Deal, nimm ihn oder bleib drin. Und wenn du halt 18 Jahre im Gefängnis warst und einer von euch im Todestrakt sitzt, wenn du dein Leben zurückhaben willst, dann ist das keine freie Entscheidung mehr im normalen Sinne, das ist schlichtweg Überleben. Damien Eccles schrieb später mehrere Bücher über diese Zeit im Todestrakt, die ich euch verlinkt habe. Und sinngemäß bleibt in diesem Fall genau das hängen. Sie wurden nicht verurteilt, weil sie wirklich wussten, dass sie schuldig sind. Sie wurden verurteilt, weil Menschen Angst vor dem Bild hatten, das sie sich zuerst von ihnen gemacht haben. Und jetzt werdet ihr mir vielleicht sagen, okay, das sind aber alles USA-Fälle. Sowas passiert ja bei uns wenigstens nicht. Lasst uns mal über Rudolf Rupp reden. Oberbayern, Oktober 2001. Rudolf Rupp, ein Landwirt, verschwindet nach einem Kneipenbesuch. Er fährt los, kommt nicht nach Hause, sein Auto ist weg, er ist weg. Und erstmal weiß niemand, was passiert ist. Dann passiert, was in Dörfern nun mal passiert, es entstehen Gerüchte. Im Dorf, in der Umgebung, in den Köpfen, vielleicht war es die Familie, vielleicht ist er nach Hause gekommen und wurde getötet, vielleicht wurde seine Leiche beseitigt und irgendwann wurde aus dem vielleicht dann eine Geschichte. Rupps Ehefrau, seine beiden Töchter und der damalige Freund der Tochter geraten ins Visier. Sie wurden verhört, wieder und wieder, und am Ende gestehen sie eine Tat, die so grausam ist und so absurd klingt, dass man sie fast nicht glauben möchte. Sie hätten Rudolf Rupp getötet, zerstückelt und Teile seiner Leiche an die Hunde verfüttert. Nur das Geständnis wurde widerrufen. Es gab keine Leiche, keine Blutspuren, keine Knochen, keine Sachbeweise, die wirklich zu dieser Geschichte passten. Aber die Geschichte war da und sie war brutal genug, um sich in die Köpfe festzusetzen. 2005 wurden sie tatsächlich verurteilt. Rupps Ehefrau und der Freund der Tochter wegen Totschlags, die beiden Töchter wegen Beihilfe durch Unterlassen. Und dann, Jahre später, passierte etwas, was man sich nicht ausdenken könnte. 2009 wird in der Donau ein Auto gefunden, Rudolf Rupps Auto. Und darin Rudolf Rupp. Unzerteilt, hinter dem Steuer, die angebliche Tatgeschichte konnte so nicht stimmen. Nicht zerstückelt, nicht an die Hunde verfüttert, nicht verschwunden auf dem Hof, sondern in seinem Auto in der Donau nach einem Kneipenbesuch. Und plötzlich stand nicht nur eine Verurteilung in Frage, sondern ein ganzes System an Annahmen, Druck, Gerüchten und Geständnisse. Wie kann ein Gericht Menschen für eine Geschichte verurteilen, wenn später selbst die Leiche beweist, dass diese Geschichte gar nicht stimmen kann? Der Fall Rudolf Rupp ist so wichtig, weil er genau zeigt, wie gefährlich es wird, wenn Ermittlungen nicht mehr offen fragen, was ist passiert, sondern nur noch, wie bringen wir alles dazu, dass diese eine Geschichte so passend wie möglich ist. Beide Arten von Fällen zeigen, was Confirmation Bias ist, wenn er tödlich wird, wenn aus Menschen Schablonen werden und aus Beweisen nur noch Bausteine für eine Theorie, die längst feststeht. Und sie zeigt, was passiert, wenn die Wahrheit keine Rolle spielt, sondern nur noch was irgendwie plausibel klingt. Aber gehen wir doch jetzt mal kurz tiefer rein in das Thema Geständnisse. Also warum gesteht ein Mensch etwas, was er noch nie begangen hat? Weil es klingt total absurd. Du sitzt in einem Raum, ein Ermittler beugt sich über den Tisch, schaut dir in die Augen. Du weißt, du warst es nicht. Und trotzdem sagst du Stunden später, ich hab's getan. Warum? Weil Geständnisse nicht immer rationale Entscheidungen sind. Sie sind das Ergebnis aus Angst, Müdigkeit, sozialer Druck, Isolation, Hoffnungslosigkeit und manchmal psychologischer Manipulation. Besonders in den USA, aber auch in Europa gab es eine lange Geschichte von falschen Geständnissen und sie sind kein Einzelfall. Studien zeigen, dass bis zu 25% der später durch DNA widerlegten Verurteilungen auf einem Geständnis basieren. Warum gesteht man also etwas, was man nicht getan hat? Punkt 1 ist Müdigkeit und Dauerverhöre, also stundenlange Befragung ohne Pause, ohne Anwalt, ohne Kontakt zur Außenwelt. Das Gehirn schaltet irgendwann ab. Man will nur noch, dass es aufhört. Der zweite Punkt ist, dass es Suggestivfragen oder gezielte Lügen gibt. In manchen Systemen, besonders in den USA, dürfen Ermittler in Verhören unter bestimmten Umständen sogar über Beweise lügen. Also Dinge sagen wie, wir haben deine DNA oder dein Freund hat dich längst verraten oder wenn du es jetzt zugibst, dann kommst du vielleicht besser raus. In Europa und im deutschsprachigen Raum sind solche Methoden rechtlich enger begrenzt, aber das Grundproblem bleibt. Auch ohne offene Lüge können Druck, Suggestion, Wiederholung und manipulative Gesprächsführung Menschen in eine Geschichte ziehen, aus der sie irgendwann nicht mehr rauskommen. Der dritte, nicht zu unterschätzende Punkt sind Minderjährige und Menschen mit kognitiven Einschränkungen, denn Kinder und Jugendliche wollen gefallen. Sie wiederholen, was der Erwachsene will und sie verstehen die Konsequenzen oftmals noch gar nicht. Und der wohl wichtigste Punkt ist die Hoffnung auf ein Ende. Wenn man glaubt, ich gestehe und dann kann ich später richtigstellen, dann ist das gefährlich, denn Geständnisse sind mächtig. Und kaum jemand glaubt einem Menschen, der zuerst sagt, ich war's, auch wenn er später dann sagt, ja, dann doch nicht. Ein gutes Fallbeispiel dazu sind die Central Park Five. Die sind jetzt auch bekannt als die Ex-Ornard Five. Das Ganze war 1989 in New York, Amerika. Die Tat war eine brutale Vergewaltigung einer Joggerin im Central Park und die Verdächtigen waren 5 afroamerikanische und hispanische Jungen zwischen 14 und 16 Jahren. Sie wurden getrennt verhört, stundenlang, ohne Anwalt, ohne einen Schutz, der in dieser Situation wirklich gereicht hätte. Teilweise ohne Eltern, teilweise mit Eltern, die den Druck der Situation schlicht nicht auffangen konnten. Und unter Druck und unter falschen Versprechungen. Und schließlich gestanden sie. Alle 5. Die Aussagen widersprechen sich aber. Die Details passen nicht, die Uhrzeiten passen nicht, Orte passen nicht und trotzdem gelten die Geständnisse als Beweise. Die Medien hetzen, die Stadt tobt, die Jungs werden verurteilt. Erst Jahre später gesteht der wahre Täter. DNA beweist, die Jungs waren unschuldig. Sie saßen zwischen 6 und 13 Jahren im Gefängnis. Einfach, weil sie zusammengebrochen sind und gestanden haben. Nicht, weil sie die Wahrheit sagten. Ein weiteres heftiges Beispiel dazu ist Martin Tankleff. Das Ganze war ebenfalls in den USA, aber in Long Island. Und Tankleff war 17 Jahre alt und findet seine Eltern blutüberströmt im Schlafzimmer. Der Vater stirbt, seine Mutter lebt zuvor noch, schwer verletzt und bewusstlos, stirbt aber später dann ebenfalls. Er ruft den Notruf, er weint, er ist geschockt, logischerweise, aber er wird schnell verdächtig. Im Verhör sagt man ihm, dein Vater hat dich im Sterben beschuldigt, was vollkommen gelogen war. Martin glaubt, er könnte sich an nichts erinnern. Vielleicht war er es ja, vielleicht ja im Affekt. Am Ende sagt er sinngemäß, dann war ich's wohl. Er wird verurteilt. Für 17 Jahre geht er in Haft. Später stellt sich heraus, der Vater hat nie gesprochen. Die Ermittler hatten manipuliert und ein anderer Mann hatte ein Motiv und Verbindung zur Familie. Martins Verurteilung wird aufgehoben. Die Anklage wurde fallen gelassen, aber erst nachdem er fast 2 Jahrzehnte seines Lebens verloren hatte. Am Ende zeigt sich immer wieder, dass ein falsches Geständnis alles zerstören kann. Denn danach glaubt dir niemand mehr. Weder der Anwalt, noch der Richter, noch die Jury. Menschen glauben intuitiv, du hättest nur gestanden, wenn es irgendeine Wahrheit gäbe. Aber die Wahrheit ist, man kann jeden brechen, wenn man nur lang genug dranbleibt. Und gerade früher, also lange bevor es forensische Labore oder DNA, digitale Spuren oder Vergleichsdatenbanken gab, da war halt ein Mordfall dann gelöst, wenn jemand sagte, ich war's. Das wird auch im Fernsehen so gerne so schön dargestellt. Und die Ermittler, vor allen Dingen in den 50er und 80er Jahren, wurden oft nicht dafür belohnt, den Richtigen zu finden, sondern fürs Abschließen eines Falles. Ein Geständnis war effizient, sauber und es braucht keine technischen Ressourcen. Es lässt sich der Öffentlichkeit und einer Jury gut verkaufen. Und der beste Ermittler war halt der, der gut reden konnte und nicht der, der zwangsläufig beweist. Und der deutschsprachige Raum ist da leider auch nicht unbedingt besser, auch wenn wir jetzt die ganze Zeit Fälle aus den USA haben. Aber auch im deutschsprachigen Raum war das Geständnis zentraler Bestandteil der Strafverfolgung. Besonders in den 50er bis 70er Jahren war das System stark auf Geständnissicherung ausgelegt. Man ging davon aus, dass niemand etwas gesteht, was er nicht getan hat. Und daraus wurde ein Rechtsverständnis, das bis heute in Teilen noch nachwirkt. Ich habe euch mal dazu einen Fall aus Deutschland rausgesucht, an den sich welche in meinem Alter vielleicht auch noch erinnern, und zwar den Fall Jakob von Metzler. Das Ganze war 2002 in Frankfurt am Main. Der 11-jährige Jakob von Metzler, Sohn einer bekannten Bankiersfamilie, wird entführt. Der Täter, Magnus Gefgen, ein Jurastudent, der Lösegeld erpressen will. Doch bevor man weiß, dass Jakob bereits tot ist, verhaftet man Gefgen. Die Polizei, überzeugt, dass das Kind noch lebt, steht unter massivem Druck, logischerweise. Der damalige Vizepolizeipräsident Wolfgang Daschner gibt eine Anweisung. Gefgen soll mit Folter bedroht werden, falls er nicht den Aufenthaltsort des Kindes preisgibt. Ein Beamter sagt ihm sinngemäß, in wenigen Minuten kommt jemand, der dir Schmerzen zufügt, wie du sie noch nie erlebt hast. Gefgen knickt ein und gibt das Versteck preis, doch Jakob ist längst tot. Die Folge ist ein beispielsloser öffentlicher und juristischer Diskurs. Darf man Folter androhen, um vielleicht ein Leben zu retten? Gerade das eines Kindes. Was passiert, wenn sich später herausstellt, dass das Opfer zu diesem Zeitpunkt bereits tot war? Was passiert mit einem Rechtssystem, das diesen Weg erst auch nur einmal geht? Gefgen wurde wegen Mordes verurteilt. Daschner, der Vizepolizeipräsident, wurde wegen Nötigung schuldig gesprochen und verwarnt. Die Strafe wurde vorbehalten. Der Fall polarisiert bis heute. Für die einen ist Gefgen das personifizierte Böse. Für die anderen bleibt die Warnung, wenn der Staat einmal foltert, gibt es dann noch eine Linie. Was der Fall zeigt, ist, der Druck, ein Geständnis oder eine entscheidende Information zu bekommen, kann so stark sein, dass selbst ein gefestigter Rechtsstaat den moralischen Abgrund berührt. Warum ist das denn so gefährlich? Naja, weil ein Geständnis nicht hinterfragt wurde. Weil man nicht fragt, wie kam es zustande, sondern nur haben wir es schriftlich. Und weil viele Ermittler gar nicht geschult werden, um mit psychologischer Ausnahmesituation, Suggestion, Minderjährigen oder vulnerablen Gruppen umzugehen. Die Haltung war, der wird schon nicht lügen. Und wenn das Geständnis ausblieb, dann wurde halt nachgeholfen. Nicht unbedingt jetzt mit Folter, aber durch Schlafentzug, Isolation, stundenlange Wiederholungen, böser Korb, guter Korb-Taktik, Lügen über Beweise, manipulative Gesprächsführung und in vielen Fällen schrieb man das Geständnis sogar vor und ließ es nur noch unterschreiben. Besonders bei Menschen mit geringer Bildung oder unter Schock. Und das Problem ist, diese Praxis war normal, weil sie funktionierte. Die Bevölkerung wollte Sicherheit. Die Justiz wollte Abschlüsse. Und wer einen Fall löste, der war ein Held, egal ob der Richtige im Gefängnis saß. Heute gibt es mehr Schutzmechanismen, teilweise Aufzeichnungspflicht, Anwälte, DNA. Aber die Kultur der Geständnisse lebt halt weiter, gerade medial. Und in manchen Systemen, gerade unter Stress, zählt es immer noch mehr, was jemand sagt, als das, was wirklich nachgewiesen werden kann. Ein Geständnis war früher das Ende jeder Diskussion und für viele Menschen war es das Ende ihres Lebens, ganz egal, ob es wahr war oder nur ein Fluchtversuch aus diesem Raum, in dem man keine Luft mehr bekommen hat. Die Frage bleibt, solltest du also schweigen, wenn du unschuldig bist? Selbst wenn du unschuldig bist? Und die Antwort ist ganz klar, ja, und zwar sofort. Und das soll keine Rechtsberatung sein, aber ich glaube, dass mir jeder Jurist dazu stimmen wird. Wenn die Polizei fragt, wollen Sie was sagen, dann möchtest du erklären. Du willst Missverständnisse ausräumen, du willst beweisen, dass du ein guter Mensch bist. Das ist so menschlich. Aber das ist nicht der Ort dafür. Im Moment deiner Verhaftung oder Festnahme bist du nicht in einer neutralen Situation. Du bist Teil eines Verfahrens, das nicht weiß, dass du unschuldig bist. Und auch nicht automatisch zu deinem Guten handelt. Selbst ein harmloser Satz wie »Ich war in der Nähe, aber hab nichts gesehen« kann später als Zugeständnis gedeutet werden, also war er am Tatort. Du willst sagen, ich habe nie etwas gegen das Opfer gehabt und im Protokoll steht, er räumte ein, die Person zu kennen. Worte sind formbar und sobald du sie rauslässt, gehören sie nicht mehr zu dir. Ich habe euch dazu noch einen weiteren Fall rausgesucht und zwar Michael Crow. Das Ganze war 1998 in Kalifornien. Stephanie Crow ist 12 Jahre alt und sie wird nachts in ihrem eigenen Zimmer ermordet. Erstochen. In ihrem Schlafzimmer, in ihrem eigenen Zuhause. Ihre Familie ist im Haus. Und schon dieser Satz ist der Anfang des Problems. Denn für die Ermittler wirkt es schnell so, als müsste der Täter im Inneren des Hauses gewesen sein. Keine klaren Einbruchspuren, keine einfache Antwort, aber ein totes Kind und eine Familie unter Schock. Und ein Bruder, der nicht so reagiert, wie man vielleicht das erwarten würde. Michael Crow ist 14 Jahre alt, ein Kind, der gerade seine Schwester auf brutale Weise verloren hat. Seine Familie zerbricht vor seinen Augen und dann wird er verhört. Nicht einmal kurz, nicht erzähl mal, was du gesehen hast, sondern immer wieder, stundenlang, ohne seine Eltern und ohne einen Anwalt. Mit Ermittlern, die längst eine Richtung im Kopf haben. Michael sagt immer wieder, dass er es nicht war. Wieder und wieder. Und irgendwann reicht es nicht mehr. Denn wenn jemand im Verhörraum sitzt, der schon überzeugt ist, dass du lügst, dann klingt jedes Ich war's nicht irgendwann wie ein weiteres Hindernis. Die Ermittler erzählen ihm, es gäbe Beweise gegen ihn. Sie sagen ihm sinngemäß, dass seine Familie glauben würde, er hätte es getan. Sie reden auf ihn ein, drücken, drehen, ziehen ihn in eine Geschichte, die er selbst nicht versteht. Und irgendwann passiert genau das, was bei falschen Geständnissen so unfassbar schwer zu begreifen ist. Michael bricht. Nicht, weil er sich erinnert, nicht, weil er plötzlich die Wahrheit sagt, sondern weil er seit Stunden in diesem Raum ist und nicht mehr weiß, wie er da rauskommen soll. Er sagt Dinge wie, wenn ich's getan habe, dann erinnere ich mich nicht. Oder sinngemäß, ich sage nur das, was ihr von mir hören wollt. Und trotzdem wird daraus ein Geständnis. Ein 14-jähriger Junge, dessen Schwester ermordet wurde, wird plötzlich nicht mehr als trauernder Bruder gesehen, sondern als Täter. Und zwei seiner Freunde gerieten ebenfalls in diese Verhörmaschine. Auch sie machen Aussagen, die später als falsche Geständnisse eingeordnet werden. Und wieder ist dieses Muster, Jugendliche, Druck, Isolation, Lügen über Beweise und Erwachsene, die glauben, sie könnten Wahrheit aus einem Kind rauspressen, selbst wenn sie einfach nur lang genug draufdrücken. Später bricht der Fall gegen Michael und seine Freunde zusammen. Andere Spuren weisen auf eine andere Richtung. Ein Richter erklärt ihn Jahre später und seine Freunde ebenfalls für factually innocent. Also nicht einfach nur, wir können es euch nicht beweisen, sondern ihr wart es nicht. Aber stell dir vor, was da schon passiert ist. Deine Schwester ist tot, deine Familie zerstört. Und während du selbst noch ein Kind bist, wird aus deiner Angst, deiner Müdigkeit und deinen Worten ein Mordgeständnis. Genau deshalb sind diese Fälle so wichtig. weil es zeigt, dass Unschuld dich nicht automatisch schützt. Nicht, wenn du allein in einem Raum sitzt, nicht, wenn Erwachsene dir sagen, dass du dich falsch erinnerst und nicht, wenn du glaubst, du könntest es einfach so erklären. Und genau deswegen ist Schweigen manchmal nicht verdächtig, sondern schlichtweg Überleben. Und wenn man jetzt wieder denkt, okay, das ist aber wieder Amerika, da sind Verhöre härter, da ist das Rechtssystem anders, dann schauen wir nochmal nach Deutschland und zwar auf den Fall Peggy Knobloch. 2001 verschwindet die neunjährige Peggy aus Lichtenberg im Oberfranken. Der Fall ist viel am Polarisieren gewesen, dementsprechend kennen die meisten ihn, aber ich gehe mal trotzdem kurz durch. Ein Kind geht nach der Schule nicht nach Hause. Und plötzlich beginnt einer dieser Fälle, die sich über Jahre im ganzen Land einbrennen. Suchaktion, Gerüchte, Medien, Angst. Bis heute wird extrem viel darüber geredet. Und irgendwann gerät Ulvi Kulak in den Fokus. Er ist geistig behindert, er kann kaum lesen und schreiben, er ist vulnerabel. Also genau die Art von Mensch, bei der man bei einem Verhör extrem vorsichtig sein müsste. Eigentlich. Stattdessen entsteht ein Geständnis. Ein Geständnis, das später widerrufen wird. Ein Geständnis, bei dem später deutlich wird, dass die Polizei ihre eigentliche Tathergangshypothese präsentiert hat. Und trotzdem wird er 2004 wegen Mordes an Peggy verurteilt. Das besonders Krasse daran ist, dass es damals keine Leiche gab, keine forensischen Beweise, die ihn eindeutig mit dem Mord verbinden. Keine belastenden Zeugenaussagen, die wirklich tragen. Aber es gab dieses Geständnis. Und wieder sehen wir, ein Geständnis kann so schwer werden, dass es alles andere mit runterzieht. 2014 wird Kulak im Wiederaufnahmeverfahren vom Mordvorwurf freigesprochen. Nicht, weil er plötzlich alles einfach und sauber war. Der Fall Peggy ist kompliziert. Und Kulak ist auch keine einfache Figur, die man in eine perfekte Opfergeschichte pressen kann. Genau deshalb ist aber dieser Fall so wichtig, weil echte Fälle sind selten sauber. Menschen passen selten in perfekte Kategorien. Und deswegen muss ein Rechtsstaat gerade dann sauber arbeiten, wenn der Beschuldigte nicht sympathisch ist und wir grundsätzlich ihn gerne als Täter sehen würden. Wenn er vulnerabel ist, wenn er anders ist, wenn er nicht gut für sich selber sprechen kann. Wenn alle wollen, dass dieser Fall so schnell wie möglich gelöst wird, denn dann wird's gefährlich. Peggy wurde später tot aufgefunden, aber der Mord an ihr ist juristisch bis heute nicht so aufgeklärt, wie man sich's wünschen würde. Der Fall Kulak bleibt trotzdem die Warnung, dass ein Geständnis nicht automatisch die Wahrheit ist. Besonders dann, wenn es vom Menschen kommt, die Druck, Suggestion oder die Tragweite ihrer Worte nicht auf dieselbe Weise verarbeiten können wie andere. Die Regel, die du dir merken sollst, ist, du schuldest niemandem eine Erklärung. Nicht der Polizei, nicht dem Ermittler, der nur helfen will, nicht den Medien und wenn du beschuldigt wirst, auch nicht dem System, bevor dein Anwalt sagt, jetzt reden wir. Denn in einem System, das so fehleranfällig ist, kann deine größte Schwäche sein, dass du immer noch an Fairness glaubst. Was bleibt am Ende dieser Folge? Dass Geständnisse nicht gleich Wahrheit sind, dass DNA ohne Kontext nichts sagt, dass Erinnerungen trügen können, dass Beweise sich deuten lassen und dass Schweigen nicht verdächtig ist, sondern oft das Einzige, was dich schützen kann. Auch oder gerade, wenn du unschuldig bist. Wenn du aus dieser Folge etwas mitnimmst, dann vielleicht das. Nicht das beste Ermittler war der mit der Wahrheit, sondern der, der eine Geschichte zu Ende erzählen konnte. Egal, ob sie gestimmt hat. Der perfekte Mord, vielleicht gab es den nie. Aber es gab ein System, das oft zu blind war, ihn zu erkennen. Und manchmal zu stolz, um den Falschen wieder freizulassen. Du musst kein Ermittler sein, um das gefährlich zu finden. Es reicht, menschlich zu sein. In der nächsten Folge schauen wir uns an, wie Sprache in der Forensik funktioniert. Ganz nach dem Motto, wenn der Chat mit meiner besten Freundin geleakt wird, dann bin ich dran. Und bis dahin, sag nichts Falsches, google nichts Auffälliges, lande auf keiner Watchlist und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Spuren im System.